Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo. Ich bin Lena, Head of Inside Sales bei Memodo. Einmal im Monat zieht es mich vors Mikrofon, um mit Energiespezialistinnen und Spezialisten über News, neue Technologien, Trends und die Energiezukunft zu quatschen. Legen wir los. Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Podcast-Folge Energie aufs Ohr. Schön, dass ihr alle wieder eingeschalten habt. Und wir haben heute natürlich wie immer ein ganz cooles Thema, nämlich es wird heute zukunftsweisend und ja eigentlich schon fast futuristisch. Und wer vielleicht ein Science-Fiction-Fan ist, bestaunt regelmäßig die Erfindungen, die Filmemacher sich so ausdenken. Aber heute müssen wir eigentlich gar nicht iRobot mit Will Smith schauen oder einen anderen Film, sondern wir haben die Möglichkeit, auch hier in Deutschland ganz viele coole futuristische Dinge zu entdecken. Und ihr wisst, wir sind in der Solar unterwegs. Deswegen, heute habe ich dafür Lukas Jakic von der TÜV Rheinland Solar GmbH bei mir. Hallo Lukas.
Ja, hallo Lena, schönen guten Tag.
Hi. So, Lukas, ich habe noch gar nicht gesagt, um was es eigentlich geht, nämlich ein theoretisch sehr langer Name, aber auch eine coole Abkürzung. Wir werden heute sprechen über PV, also Photovoltaik, VIPV oder dann auch, ich glaube, am einfachsten zu Deutsch, fahrzeugintegrierte Photovoltaik. Ganz spannendes Thema haben wir heute. Du bist ja der Experte. Bevor wir aber starten, wollen wir natürlich wissen, was machst du genau? Warum bist du heute hier? Und ja, magst du dich einfach kurz vorstellen?
Ja, mache ich sehr gerne. Also, danke fürs Intro und das Benennen des interessanten Themas VIPV. Ich bin seit, was mache ich Schönes? Ich bin seit 17 Jahren bei TÜV Rheinland als Elektrotechnik-Experte. Hochspannungs- und Safety-Experte für Photovoltaik habe ich hier angefangen als Prüf- und Projektingenieur und habe mich dann durch die Qualifizierung und Zertifizierungsthemen verschiedener Module, Photovoltaikmodule, Dünnschicht, kristalline Photovoltaikmodule über die Jahre gekämpft. Höhen und Tiefen der Industrie, glaube ich, ganz gut mitgeschwommen und dabei immer eins festgestellt, dass die Innovation der Photovoltaik halt wahnsinnig groß ist und eins der Business Cases, die wir als TÜV Rheinland auch hier immer kennengelernt haben, sind Nischen in Bezug auf Gebäudeintegration, Agri-PV, was ein aktuelles Thema ist und da drunter fällt und kommt jetzt auch gerade mit wachsender E-Mobilität das Vehicle Integrated PV, VIPV, wie ich es vom Namen sehr, sehr schön finde. Ja, ich mache das seit 17 Jahren, habe ich schon gesagt, bei TÜV Rheinland. Habe hier ein Team von 45 Leuten ungefähr, mit denen wir sowohl das Solarmodulgeschäft mit dem Labor maßgeblich mit Services versorgen und auch im Bereich Powerplants, Inspektionen, Abnahmen und so weiter sehr stark unterwegs sind.
Sehr spannend, deswegen ja auch heute ein Gast bei uns. Ich werde dich noch ein bisschen ausquetschen später. Ich glaube aber, wir sollten erstmal ins Thema starten. VIPV, wie du so schön sagst, oder fahrzeugintegrierte Photovoltaik, glaube ich, können sich viele noch nicht ganz so viel drunter vorstellen. Ich glaube, der eine oder andere hat vielleicht, wenn er irgendwie einen Campingbus hat, oben auf dem Dach so ein kleines Modul. Aber vielleicht nochmal eben von deiner Seite auch wirklich die fachliche Erklärung. Was versteht man denn unter VIPV?
Also alles, was unter Integrated fällt, ob es Gebäude integriert oder Fahrzeug integriert ist, hat per Definition die Aufgabe, die eigentliche Außenhülle, die anstelle dessen üblichen Außenhülle, wie ein Dach oder eine Motorhaube, dass das Ganze durch ein Photovoltaikmodul in diesem Fall ersetzt wird. Ja, das heißt also, wenn man sich vorstellt, man hat im Fahrzeug ein Panoramadach, ein großes, haben viele Fahrzeuge, ja, dann ist das ein Doppelglasverbund und man muss sich diesen Doppelglasverbund dann mit innenliegenden Zellmatrixen vorstellen. Und die dann auch elektrisch verschaltet sind, angeschlossen sind.
Und du hast jetzt gerade schon angefangen, du bist auch schon technisch gleich rein. Funktioniert VIPV technisch, also auf der einen Seite, und Du hast gerade gesagt, Panoramadach, da kommen mir auch schon gleich ganz viele Herausforderungen in den Kopf. Wäre die zweite Frage, was gibt es denn dann technisch auch noch für Herausforderungen?
Ja, also von der Funktionsweise, es ist ein Photovoltaikmodul mit der Möglichkeit, verschiedene Zelltechnologien anzuwenden. Ja, also Dünnschichttechnologien oder kristalline Solarmodule. Und die werden wie in der klassischen Welt der Photovoltaik miteinander verschaltet und ergeben auf einem Gleichspannungs- und Gleichstromniveau eben eine Leistung, die dann ins Fahrzeug eingespeist werden kann. Lassen wir es erstmal so auf der Erklärung. Ja, also im Grunde genommen von der Funktionsart eine Verschaltung von Zellen, die zu einem Plus- und Minus-Gleichspannungsverhältnis führen. Die Herausforderungen dabei sind immer anwendungsspezifisch. Ja, das heißt also, alles, was analog einer anderen Anwendung, wie zum Beispiel Gebäudeintegration oder auch Floating PV, schwimmende Photovoltaikanlagen, das sind sehr anwendungsspezifische Anwendungen, die besondere Herausforderungen an Umweltbedingungen haben, an Langlebigkeit haben. Und gerade im Kfz-Bereich, wenn man sich die Automobilindustrie anschaut, die Fahrzeuge nicht nur für 5 bis 10 Jahre bauen, sondern Fahrzeuge immer mit einem Ziel von mehreren Jahrzehnten bauen, dann muss auch hier das Ziel sein, dass die Integration von Photovoltaik in diesen Modulen genau hier mitlebt, ja, und genau auf der gleichen Langlebigkeit unterwegs sind. Das ist natürlich die eine Herausforderung, Umwelteinflüssen standzuhalten und vielleicht auch im Fahrzeugbereich wird es dann noch ein bisschen spezifischer. Das heißt, hier habe ich nochmal entsprechend der Fahrstrecke hohe Vibrationen, Schattenläufe, hohe Thermoschocks, die einfach dazu führen, dass das Photovoltaikmodul, das schützende Glas darüber, aber auch die Zellen im Speziellen im VIPV dann dem Ganzen standhalten. Die etwas weiterführende Herausforderung technischer Natur ist, dass ich bei einem VIPV von einem sogenannten Curved PV-Modul spreche.
Stimmt, ja? Aha, ja. Mhm.
Das heißt, ich habe hier einen Radius, ich habe hier ein gebogenes Photovoltaikmodul. Ich hatte es eingangs gesagt, entweder ist es vielleicht das Dach, das Panoramadach, was umfunktioniert wird, oder ist es die Motorhaube. Alles hat sehr individuell zum Fahrzeug eine gebogene Oberfläche. Und es geht natürlich aus der Sicht der Standardisierung, der Leistungsbestimmung immer auch darum, adäquate, qualitativ und höchstgenaue Messungen durchzuführen an diesen VIPV-Modulen. Und die Herausforderung ist einfach, dass ich kein flachliegendes Photovoltaikmodul habe, welches ich im Labor bei uns messen kann, sondern ich muss eine Korrekturberechnung vornehmen, ich muss den gebogenen Zustand wieder zurückrechnen in den oder zurücksimulieren in den flachen Zustand. Und das ist aktuell die Herausforderung, ja.
Spannend. Wir kommen später auch noch mal ein bisschen weiter drauf. Vor allen Dingen, ja, du sagst es gerade, die Gebogenheit, glaube ich, ist ein sehr großes Thema, auch natürlich irgendwo auch individuell vielleicht anpassbar. Also muss man wahrscheinlich auch auf den Fahrzeugtyp schauen. Ja. Ihr beim TÜV, ihr testet ja vor allen Dingen. Und das ist ja das, wo wir auch drüber sprechen möchten. Also ihr testet oder habt eine Testreihe, habt Testprojekte. Auf welche Eigenschaften fokussiert ihr da euch und wie kann jetzt so eine Testreihe ausschauen?
Ja, also das ist ein tolles und auch globales, spannendes Projekt. Wir sind mit zwei Laboren, der TÜV Rheinland betreibt 3 Labore weltweit, mit 2 Laboren davon, unser Labor in China und unser Labor hier in Deutschland, sind wir an einem sogenannten Round-Robin beteiligt, indem wir aus Japan Prüfmuster kriegen, die einmal um die ganze Welt geschickt werden durch sämtliche Labore, um Indoor-Outdoor-Vergleich Leistungsmessungen durchzuführen, um klimatische Bedingungen zu simulieren und Vergleichsdaten zu schaffen, um in der internationalen Vergleichsgruppe und eben dann auch in diesem Zusammenschluss von Experten hier final zu einer Standardisierung zu kommen, zu einer Festlegung zu kommen, wie messe ich eigentlich die Module, welche standardisierten Prüfpfade legen wir fest, um nachher wirklich eine Langlebigkeit des Produktes in der Anwendung im Fahrzeug oder im Kfz-Bereich allgemein, im Kraftfahrzeugbereich allgemein zu finden. Wenn wir ein bisschen wegdenken von dem klassischen Personenfahrzeug auch hin zu industriellen Anwendungen, das heißt also auf LKWs, auf Transportern, auf Kühlfahrzeugen, und hier wiederum sehen, dass wir große Flächen zur Verfügung haben, die vielleicht auch flacherer Natur sind gegenüber dem Personenkraftfahrzeug, dann muss man all diese, ich will nicht Unwägbarkeiten sagen, aber all diese spezifischen Anforderungen zum integrierten Photovoltaikmodul wiederum standardisieren und versuchen, passende Prüfpfade zu finden und zu entwickeln. Und das tun wir in dieser Arbeitsgruppe PT600 im TC82 in der Working Group 2 für Photovoltaik. Und da sind wir mit zwei Laboren Mitglieder und warten und arbeiten mit Hochdruck an den ersten Ergebnissen dafür.
Spannend. Also du hast gerade gesagt, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich habe jetzt gerade, wie du schon sagst, an das Personen, also an PKW gedacht. Aber du hast natürlich absolut recht. Also LKWs, andere größere Fahrzeuge ist natürlich auch ein Beispiel dafür, wo man es integrieren könnte. Bedeutet jetzt aber für mich, also zu euch werden sozusagen solche Module geschickt. Ihr testet das Ganze und versucht dann einen gewissen Prüfstandard zu erstellen.
Genau. Also das Ganze findet in der internationalen Gruppe statt, was mit dem Ziel nachher verfolgt wird, dass es einen IEC-Standard dafür bilden wird. Was TÜV Rheinland im Vorfeld und natürlich auch in individuellen Produktanfragen macht, ist, dass wir mit dem Kunden spezifisch gucken, welche Anforderungen will er jetzt gerade realisieren. Also bleiben wir mal bei dem Kühlwagen, große Fläche, der möchte entweder oben auf dem Dach oder seitlich das Ganze transportieren. Ist aber ein LKW, der tausende von Kilometern auf verschiedenen Fahrprofilen fährt. Das heißt also, wir entwickeln mit den Kunden zusammen Prüfpfade individuell zu dem Produkt, zur Anwendung. Sprich, wenn ich zum Beispiel simulieren möchte, dass Module, integrierte Module auf einem bestimmten Fahrprofil mehrere tausend Kilometer pro Monat fahren, dann kann ich das Ganze auf sogenannten Shakern, Vibrationsshakern realisieren. Das heißt, wir machen mit den Modulen Voralterungsprüfungen, die gehen in Klimakammern, die werden vermessen, die bekommen sogenannte Elektrolumineszenzaufnahmen. Das heißt, ich kann mir den Zustand der Zellen im Einzelnen vor und nach den Prüfungen anschauen und vergleichen. Und gerade in Hinsicht, dass ich diese Fahrprofile abfahren kann, dass ich diese Vibrationssimulation in die Hand nehme, kann ich im Nachgang sehr schön sehen, wie in der Installation, in der Originalinstallation, verhält sich eigentlich das Solarmodul, das integrierte Solarmodul und deren Zellen und deren Qualität in diesem speziellen Produkt, in dieser speziellen Anwendung. Und das sind sehr individuelle Gespräche, die wir mit Kunden führen, die wir dann mit unseren technischen Möglichkeiten, die wir im Labor haben, teilweise auch mit Partnern haben, dann einfach sehr gut realisieren können. Und das ist das, was eigentlich noch vor der eigentlich internationalen Standardisierung läuft, weil wir ja jetzt in diesem Moment auch schon auf Kundenanfragen reagieren wollen und auch solche Prüfungen realisieren.
Auch super spannend. Ich denke mal, das kommt natürlich dann auch auf den Anwendungsfall an, wie du schon gesagt hast, auch viele unterschiedliche Herausforderungen aufkommen. Du hast jetzt zwei sind mir ganz ins Auge gestochen. Einmal hast du Vibration, also den Shaker, glaube ich, hattest du es genannt, angesprochen. Und einmal Umwelteinflüsse, also Leistungsbestimmungen, wie sieht es denn, oder das wäre jetzt so bei mir die erste Frage, bei einem LKW, bei einem Personen-PKW, aus mit Hagel? Also man fährt ja, jeder kennt das auf der Autobahn, auf einmal zieht ein Gewitter auf, Hagel, und man hat ja so schon irgendwie Angst um sein Auto, um die Dellen, und dann hat man vielleicht noch irgendwie Module auf der Motorhaube. Das schaut ihr euch wahrscheinlich auch an.
Ja, also wir haben hier in Köln im Labor eine Hagelschussanlage, Hagelprüfanlage, die bis 50 mm echte Hagelkörner schießen kann. Es ist schon ein sehr hoher Erfahrungsschatz da, weil wir nicht nur Photovoltaikmodule, wie sie in ihrer klassischen, in ihrem klassischen Design geprüft werden müssen, sondern wir sind auch im Verbund, dürfen für den VKF aus der Schweiz, das ist ein Verein kantonaler Feuerversicherer, der ein Hagelregister führt für Produkte, die auf Außenhüllen, Außenfassaden installiert sind. Und für die dürfen wir prüfen, sind für die akkreditiert und haben einen sehr hohen Erfahrungsschatz, was es anbegeht, Photovoltaikmodule, Solarthermie-Kollektoren, aber auch viele, viele andere außen exponierte Produkte zu prüfen. Also Putz, Fassadenputze, Lichtkuppeln und. Und darin wird sich genauso und hat sich auch schon genauso das VIPV wiedergefunden. Das heißt also, auch das hier in der Anwendung, dass es natürlich immer exponiert stehen wird, das Fahrzeug oder fast immer, ja, je nachdem, was für ein Fahrzeug, wird es Hagelschlag ausgesetzt sein. Und je nach Region oder je nach Anwendung muss es unter Umständen nicht nur mit der Standardisierung, also den 25 mm Kugeln, sondern auch je nach Region oder Anwendung auch mit bis zu 50 mm Hagelkörnern geschossen werden. Wahnsinn. Und das sind schon ein sehr hoher Energieaufwand, der auf die Module auftrifft. Man kennt, Hagelschaden wird allgemein in der Automobilbranche erstmal akzeptiert. Man baut keine Kfz-Personenfahrzeuge, ja, baut man keine, deren Bleche jetzt bis 40, 50 mm Hagelkörnern standhalten, weil es, glaube ich, einfach faktisch von der Physik nicht geht. Aber bei einem Photovoltaik-integrierten Modul mit einer Glasoberfläche oder auch transparenten Oberfläche, das muss nicht nur Glas sein, das kann natürlich auch ein Polymer sein, wird man die Prüfung dahingehend schärfen, dass man natürlich bei einem exponierten, nach außen exponierten Fahrzeug mit Hagelniederschlag eine Widerstandsfähigkeit haben kann. Erstens, dass das Glas nicht bricht, aber zum nächsten und wichtigsten eigentlich, dass die Zellen keinen Schaden nehmen und in ihrer Performance, also in ihrer Leistungsfähigkeit, dann degradieren. Das Ganze soll schön bleiben. Ja, optisch schön. Das sind Fahrzeuge, die Personenfahrzeuge, die aktuell existieren mit integrierter Photovoltaik, sind überwiegend Studien größerer Hersteller. Und das sind natürlich alles auch sehr, wie du eingeleitet hast, sehr futuristische Fahrzeuge. Und die sollen natürlich auch optisch in einem tadellosen Zustand bleiben.
Gut ausschauen.
Genau.
Lukas, du hast es gerade angesprochen, da auf den Punkt würde ich gerne nochmal eingehen. Standardisierung, hattest du gesagt, ist ja der TÜV bekannt dafür, sage ich jetzt mal so. Welche Rolle spielt denn die Standardisierung in der Entwicklung und vor allen Dingen auch in der Verbreitung von VIPV?
Die Standardisierung legt erstmal Anforderungen fest, um, es ist eigentlich fast immer im Fokus, um mechanische und elektrische Sicherheit zu schaffen. Ja, ist ein Produkt, das ist von allen Seiten erfassbar. Ja, jeder Fahrzeughalter kann auf sein Dach fassen, muss sich sicher sein, wenn er die Karosserie seines Fahrzeugs berührt, dass da nirgendwo eine Gefahr des elektrischen Schocks besteht. Mechanische Sicherheit, klar, dass es nicht bricht, kein Glasbruch. Es ist im Grunde genommen wie eine Überkopfverglasung, die natürlich auch sicher sein muss und den Fahrzeuginsassen schützen muss. Das ist die Aufgabe, ja. Und dann kommt natürlich da einhergehend mit die Langzeitstabilität, die Lebensdauerprüfung, die man versucht mit Klimakammerprüfungen, Sequenzen verschiedener Art dann abzubilden und in diesem speziellen Fall dann auch in Kombination mit den Vibrationsprüfungen, weil die einfach zu Erschütterung und Alterung beitragen. Diese Rolle ist dann für Industrie maßgeblich. Das heißt, Industrie, die sowas baut, die so etwas in Anwendung bringt, Hersteller der VIPV-Module, die das Ganze integrieren wollen, die müssen dafür Sorge tragen, dass sie fürs In-Verkehr-Bringen, für die Installation üblicherweise ihr CE-Marking, also ihre Bestätigung, Safety nach außen geben und dann erst das Ganze verbaut und verkauft werden darf. Das ist die maßgebliche Rolle der Entwicklung der Standardisierung. Dazu ist natürlich Und das ist dann immer das, die Zusammenarbeit mit Industriepartnern, dass wir verschiedene große Automobilhersteller dann kennenlernen oder kennen, die so etwas zur Verfügung stellen. Und die Entwicklung von Standardisierung trägt natürlich auch dazu bei, dass die Entwickler oder die First Mover, nenne ich das manchmal, ja, die in so einen Markt mit so Produkten gehen, dass die natürlich einen Benefit haben von dieser Standardisierung, von dieser Entwicklung dieser Standardisierung, weil die einfach Prüfmuster zur Verfügung stellen. Irgendwo dran muss man ja anfangen zu testen. Und die ersten Erfahrungen werden natürlich zurückgespiegelt. Die sind Teil dieser Working Group teilweise.
Mhm.
Und
ja, verstehe.
Diese Rückkopplung aus Erfahrung der ersten Tests, die geht ja auch an die Hersteller, die Prüfmuster zur Verfügung stellen, die Teil der Working Group sind. Und für die ist das dann auch zusätzlich die Standardisierungsarbeit, Entwicklungsarbeit. Das heißt, die können hier schauen, wie gehe ich mit sowas um, und die Rückkopplung daraus wiederum entwickelt die Standards.
Wir machen an dieser Stelle noch Werbung in eigener Sache, denn die Energy Heroes kommen und auch deine Superkräfte sind gefragt. Diesen Herbst kommen die Memodo Expert Days in deine Nähe und bringen dir alles mit, was du brauchst, damit die Energiewende für dich zum Erfolg wird. Auf unserer neuen Eventreihe erwarten dich Fachwissen zur Sektorenkopplung, dynamischen Stromtarifen und aktuelle Branchenthemen. Ein Vortrag von Professor Dr. Volker Quaschning, Wärmepumpenwissen und die Möglichkeit, dich mit über 30 Herstellern zu vernetzen und dir vor Ort ihr Portfolio anzuschauen. Komm mit deinem ganzen Team vorbei und entfessle deine PV-Superkräfte. Jetzt kostenlos für einen der 7 Termine anmelden. Wir sind am 1.10. in Berlin, am 8.10. in München, am 15.10. in Iselde bei Hannover, am 22.10. in Köln, am 5.11. in Offenbach am Main, am 12.11. in Stuttgart und am 19.11. in Graz. Alle Infos und den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Ich hoffe, wir sehen uns. Und jetzt geht es weiter mit dieser Folge von Energie aufs Ohr.
Ist absolut verständlich, was du gesagt hast. Auch, dass es definitiv, also ihr testet ja schon, also es gibt ja schon Muster, es gibt ja schon VIPV in dem Sinn. Aber jetzt stelle ich mir doch die Frage, wir kommen jetzt aus einem, ich sag mal, Standard-Aufdach-Photovoltaik-Geschäft. Wie schaut denn der Markt aus für VIPV?
Ja, der Markt schmückt sich natürlich überwiegend, ich habe es eben schon mal so kurz gesagt, im Personenkraftfahrzeugbereich mit sogenannten Entwicklungsstudien, Fahrzeugen, die noch schon besonderes Design noch haben, sehr teuer sind. Es gibt vereinzelt kleine Hersteller, die sowas in den Markt bringen, deren breite Masse aber noch nicht Anklang gefunden hat. Im Personenkraftfahrzeugbereich. Im Bereich der Nutzung industriell oder im Kraftfahrzeugbereich, Transporterbereich, da gibt es viele Beispiele, viele Fahrzeuge, die da elektrisch unterstützt werden durch die fahrzeugintegrierte Photovoltaik. Da war er der Versprecher. Und das Ganze führt einfach dazu, zu Akzeptanz in dem Bereich schon sehr stark. Und aus dem Bereich haben wir eigentlich auch überwiegend Anfragen, um Langzeitprüfung, Qualitätsprüfung durchzuführen, Lebensdauerprüfung durchzuführen und auch Leistungsmessungen durchzuführen, um die Produkte zu qualifizieren. Im Personenkraftfahrzeugbereich gibt es ein paar Hersteller, die aber noch, würde ich behaupten, nicht in der Masse produzieren. Die ersten Produkte und überwiegend Produkte kommen auch aus dem asiatischen Bereich. Es gibt natürlich auch europäische Hersteller, die solche Studien entwickelt haben. Aber die überwiegende Masse der E-Mobilität inkludiert VIPV, First Mover, kommen aus dem asiatischen Bereich.
Also wir werden gespannt sein, wenn wir sie irgendwann auf der Straße sehen. Lukas, in eurer Testreihe, du hast es gerade kurz angesprochen. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir eingehen sollten. In eurer Testreihe befasst ihr euch ja auch mit der maximalen Leistung. Also es ist natürlich das eine, können wir sie anbringen, halten die Module, also ich nenne sie jetzt mal Module, auf dem Fahrzeug, aber was bringen sie uns denn überhaupt? Welche Auswirkungen hat denn so ein VIPV auf die Energiebilanz, sage ich mal, des Fahrzeugs? Und wie viel Energie können wir denn realistischerweise überhaupt erzeugen? Und vielleicht ja auch bei einem E-Auto, was spielt es auf die Reichweite mit ein?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich kann man erstmal unterscheiden oder festhalten, dass eine fahrzeugintegrierte Photovoltaik unterstützend für den Speicher arbeitet. Wenn man sich mal vorstellt, dass ich auf einem Autodach klassischen Personenkraftfahrzeug vielleicht klassisches Modul von der Fläche abgebildet kriege mit heute Spitzenwerten von 800 Watt ungefähr, die sich realisieren lassen, 800 Watt Peak, SCC-Leistung, dann kann ich über 10 Stunden Tagessonnenwerte vielleicht 8 Kilowattstunden zusammenkriegen und das versus einem Batteriespeicher, die irgendwo zwischen 50 bis 80 Kilowattstunden liegen. Das heißt also, das bringt nur unterstützend. Das ist nicht, dass ich mein Fahrzeug den ganzen Tag irgendwo sonnig parke oder bewege und davon meine ganze Reichweite erreiche. Das ist nicht die Realität. Wobei wir schauen müssen, wir haben natürlich beim Kraftfahrzeug begrenzte Fläche. Das ist die Herausforderung. Und die Entwicklung neuer Zelltechnologien, die Entwicklung höherer Effizienzen, die geht ja immer weiter. Aktuelles Stichwort sind die ersten entwickelten Module auf Single- oder auch Tandem-Technologien, Perovskite-Zelltechnologien, die uns nochmal einen Effizienzsprung bringen werden in der Leistungsfähigkeit der Photovoltaikmodule. Und das wird dann eben mit dem Fokus auf Flächen, wo die gering zur Verfügung stehen. Und das würde dann auch hier im Fahrzeug einfach diesen Anteil an Unterstützung, an Zusatzladung sehr, sehr befeuern. Die grundsätzliche Bilanz muss man vielleicht darunter unter dem Aspekt betrachten, dass man jede Kilowattstunde, die ich in mein Fahrzeug lade über einen Vehicle Integrated PV, ist eine 100%ige regenerative Kilowattstunde, also ein 100%iger Grünstrom, während ich irgendwo an der Zapfsäule natürlich in einem Energiemix bin. Ja, das heißt also, klar gibt es Energieversorger, die auch Zapfsäulen anbieten, die nur mit grünem Strom versorgt werden. Aber in dem überwiegenden Teil würde ich sagen, ist es ein Energiemix. Das heißt, hier spielt Gas, Kohle auch noch eine Rolle. Und insofern ist jede Kilowattstunde, die ich über ein Photovoltaik integriertes Modul hier einspeise, eine 100% Grünstrom-Kilowattstunde. Das heißt, die Bilanz verbessert sich mit jedem Schritt. Ich glaube, was man noch erwähnen kann, ist, wenn man von so einem 800-Watt-Peak-Modul über eine Lebensdauer von 10, 12, 15 Jahren vielleicht einfach mal annimmt, dann kann man weit ein Stück, das hat mal ein Kollege von mir ausgerechnet, an Modellen weit ein Stück über eine Tonne CO2 einsparen. Auch das ist ja eine Bilanz, die Integration sehr, sehr attraktiv macht.
Absolut. Also eine Tonne CO2, mal sagen, was vom Dach oder von der Motorhaube kommen könnte oder eingespart werden kann, so ist super.
Immer skaliert auf die Vielzahl an Kraftfahrzeugen, die auf dieser Welt sich bewegen.
Lukas, du hast das jetzt schon ein bisschen gesagt, aber auch da nochmal eine weiterführende Frage. Wir haben jetzt gesagt, der Markt PKW-Bereich ist jetzt eher noch vielleicht eingangs nochmal das Wort aufgegriffen, futuristischer. Da gibt es Überlegungen, aber noch nichts in Serie. Wie sieht es denn im internationalen Vergleich aus? Also du hast den asiatischen Raum schon angesprochen. Gibt es jetzt hier auch bestimmte Länder, die führend sind oder wo man sagt, da wird am ehesten vielleicht auch mal was in Serie kommen oder allgemein, dass die Bevölkerung das mitbekommt? Welche Länder hinken da vielleicht eher hinterher?
Ja, also ich beschreibe es ein bisschen auf Umwegen. Ich habe das jetzt natürlich eben ein bisschen allgemein gehalten, asiatischer Raum, aber Prüfmuster haben wir aus China, aus Japan. was ja auch Automarken vielleicht widerspiegelt. Und aber auch aus dem europäischen Bereich, aber überwiegend kommen die Anfragen und die Produzenten aus dem asiatischen Bereich. Und die Rolle wird einfach dort, ich glaube vielleicht auch, weil die Asiaten etwas schneller in der Umsetzung manchmal sind, in dem, was die Anwendung und wirklich die Integration in ein Massenprodukt bedeutet. Ich denke, dass daher der erste Schwung an Fahrzeugen kommen wird, die wirklich serienreif auf der Straße fahren. Deswegen kommen auch die Prüfmuster dieses Round Robins, die kommen zum Beispiel aus Japan in diesem Fall. Forschung und Entwicklung ist bei TÜV Rheinland dadurch in einer guten Stellung, weil wir eine globale Stellung haben. Ja, das heißt, ich hatte das ja eingangs gesagt, in diesem Forschungs- oder in dieser Working Group und in diesen Vergleichsmessungen, die wir global machen, sind wir mit zwei Laboren, also mit meinen Kollegen aus China und wir hier aus Deutschland vertreten, was auch in der Zusammenarbeit, nicht nur mit anderen Instituten, natürlich auch innerhalb des TÜVs, des TÜV Rheinland sehr, sehr viel Spaß macht.
Wenn wir jetzt noch kurz auf die, also du hast gerade gesagt, der asiatische Raum, ja, wird wahrscheinlich die ersten Serien oder PKWs, wenn wir so sprechen wollen, auf den Markt vielleicht bringen. Jetzt hängt ja aber viel immer noch an Technologie und vor allen Dingen auch an Material. Und jetzt haben wir eine Erde, jeder hat das gleiche Ausgangsmaterial, sage ich jetzt mal so salopp. Welche Technologien und vielleicht auch eben Materialien, glaubst du, könnten jetzt die Effizienz auch steigern, dass wir irgendwann wirklich nicht nur unterstützend vielleicht ein E-Auto tanken können, in Anführungszeichen, sondern vielleicht auch mal mehr?
Ja, also das wird sich ganz klar darauf stützen, dass aus der Anforderung an geringer Fläche und dem Potenzial, was sehr stark auch hier bei uns in Europa erstellt wird, in Deutschland daran gearbeitet wird, an der Zelltechnologie. Und die Zelltechnologie wird uns die höhere Effizienz bringen und die höhere Effizienz schafft die höhere Akzeptanz. Ja, das heißt also mehr Leistung auf kleiner Fläche, auf einem sogenannten VIPV, mit mehr Leistung schafft, wenn die Leute verstehen und sehen, das ist nicht nur unterstützend, sondern das bringt mir wirklich auch Reichweite. Ja, ich parke jetzt wirklich im Urlaub mein Fahrzeug irgendwo sonnig auf dem Parkplatz und bin den ganzen Tag am Strand und komme abends wieder und habe eigentlich keinen Kilometer auf dem Tacho verfahren, sondern habe noch dazu gewonnen. Dann kommt die Akzeptanz, dann freuen sich die Leute auch darüber. Es ist 100% Grünstrom, den ich hier in das Fahrzeug geliefert habe. Und das ist so ein bisschen die Schwelle, ja. Die Fahrzeuge, die heute irgendwo Photovoltaik am oder im Fahrzeug integriert haben, die haben bis heute überwiegend so die Klimaanlage ein bisschen unterstützt. Das heißt, ich parke irgendwo mein Fahrzeug und im Winter kann ich es vielleicht ein bisschen damit heizen mit der Leistung oder ich kann es also auftauen oder ich kann es im Sommer ein bisschen lüften. Das heißt also, die heiße Luft geht aus dem Fahrzeug raus. Das ist alles nur, sag ich mal, Gimmicks, ja, die da bis jetzt existiert haben. Jetzt, wo ich diesen Sprung mache zu mehr Effizienz auf der Fläche, zur Integration, zur Sicherheit und Qualität dieser Produkte in Fahrzeugen, kommt die Akzeptanz und in dem Moment werden die Autobauer und Autohersteller da auch intensiver drauf gehen und die Käufer werden das dann auch bevorzugen, solche Fahrzeuge. Da bin ich mir sicher.
Shoutout zu jedem Filmemacher auf dieser Erde. Man kann ja schon mal einen Film produzieren, wo wir alle mit sehr effizienten Fahrzeugen durch die Gegend fahren. Es gibt keine Ladesäulen mehr. Jeder kann eigentlich so über die Sonne laden.
Vielleicht zumindest schon mal eine Entlastung der noch fehlenden Ladesäulen-Infrastruktur.
Ja. Lukas, wir hatten jetzt noch, das ist glaube ich auch vielleicht noch ein Punkt, hatte ich bei euch gesehen, der wo wir vielleicht auch eher einfach mal einen Zugang zu dieser Technologie haben. Wir haben ja gehört, es gibt ja schon so einzelne, ja, ich sag mal, Projektlösungen für Personenverkehr, aber vor allen Dingen auch öffentlich, also im Nahverkehr und im Logistikbereich. Wo siehst du denn da das größte Potenzial und wie wahrscheinlich ist es, dass wirklich eben auch der Endverbraucher, also wir in den Bus einsteigen und der könnte unter Umständen eine VIPV schon integriert haben?
Ja, also ich glaube, gerade in dem Logistikbereich, Speditionsbereich kennen viele von uns schon Anbieter, die ständig an der Haustür vorbeidüsen, die alle elektrifizierte Fahrzeuge fahren, ja, sei es der Briefdienstleister oder sei es der Paketdienstleister. Und die bauen natürlich alle darauf, dass sie, egal wo sie unterwegs sind, und sie sind ständig unterwegs, die Möglichkeit haben, Unterstützung von der Sonne zu bekommen. Und ich denke, da sehe ich sehr viel Potenzial in der Umsetzung. Das ist natürlich eine Fahrzeuggeneration, die dann einfach auch erstellt werden muss von diesen. Aber das können auch Treiber sein, ja. Also wenn so ein großer Paketdienstleister sagt, das ist es, was ich jetzt, wo ich auch drauf setze, ich setze sowas in meinen Fahrzeugen um oder ich möchte das gebaut haben, dann sind das auch einfach Treiber der Industrie. Im Bereich der Logistik, des Industriebereiches, das heißt also da, wo große LKW, also wir haben schon Anfragen gehabt für 40-Tonner LKW mit einem Hardcase hinten drauf, die auch eine Kühlung benutzen, die einfach komplett die Oberfläche und teils auch auf die Seiten integrierte Photovoltaik planen. Die sind nun wirklich nonstop unterwegs auf der Straße oder parken, aber immer draußen. Das heißt also, hier gibt es immer eigentlich Lichteinfall. Man muss ja nicht immer die 1000 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung senkrecht auf dem Modul stehen haben, sondern es reichen ja auch sogenannte Low Radiance, also irgendwas zwischen 200 und 800 Watt Einstrahlung, die mir Leistung einfach bringen. Und das ist schon ein Potenzial, was jetzt schon geschöpft wird von großen Logistikern. Und ich denke, wenn die Elektrifizierung auch in dem Bereich der Fahrzeuge voranschreitet, das Ganze noch wesentlich intensiviert wird. Weil so eine LKW-Fläche ist schon wesentlich größer. Da kriege ich schon einige Kilowatt Peak dann installiert drauf.
Und wahrscheinlich jetzt auch so die letzte Frage auf dieses Thema hinzielend. Wie siehst du denn die Zukunft? Also wenn wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft werfen, du hast vorher auch die Akzeptanz der Verbraucher angesprochen. Wie du schon sagst, dass man vielleicht auch dann mal einen Kilometer mehr hat, wenn man am Strand jetzt in der Sonne geparkt hatte. Wie schätzt du denn die Fortschritte und auch eben das Interesse der Verbraucher ein? Und werden wir perspektivisch Elektrofahrzeuge alle mit VIPV im Straßenverkehr sehen, wenn du dir die Welt so malen könntest, wie du sie dir vorstellst?
Gut, dann male ich mal. Ich glaube schon, dass der Wechsel auf Elektromobilität ein Wechsel sein wird, der jetzt nicht irgendwann umgekehrt wird. Der ist unumkehrbar. Ja? Ich bin jetzt kein Automobilindustrie-Experte, aber man bekommt ja mit, dass im Grunde genommen große Automobilhersteller eine Plattform schaffen, in der verschiedene Motorenfahrzeugarten wählbar sind durch Kunden und da ist immer der Elektromotor drin. Der Hybrid ist eh so ein bisschen an die Wand gestellt und in Frage gestellt, weil er einfach auch in vielen großen Fahrzeugen ein bisschen eine Mogelpackung ist. Wenn ich dann mit irgendeinem dicken SUV 50 Kilometer fahren kann maximal, dann ist es nicht wirklich eine regenerative Alternative. Aber wenn man sich natürlich das dahin malt, dass man diese Fahrzeuge sehr unabhängig und autark von dem auch Problem wegzieht, etwas, dass man irgendwo eine weite Strecke fahren muss und immer eine Zapfsäule finden muss, damit ich zwischentanken kann, dann ist das vielleicht ein Ansatz und ein Weg der Lösung, hier die Fahrzeuge selbst zu versorgen und die Autarkie zumindest zu einem bestimmten Grad so hoch als möglich zu ziehen, um unabhängig zu sein von einer Infrastruktur, die mich, wo ich immer irgendwelche, sag ich jetzt mal, Rahmenbedingungen habe, die mich vielleicht auch einschränken, ja, oder vielleicht noch nicht ausgebaut ist in dem Maße. Und da sehe ich so die Zukunft, dass man Autarkiegrad auch im Kfz-Bereich, so wie ich das zu Hause auf meiner PV-Anlage habe und jeden Tag checke, wie gut läuft's, und es läuft richtig gut, ja, dann einfach schaue, kann ich das Ganze vom Eigenheimbesitzer, der einen Autarkiegrad sich wünscht, der möglichst hoch fährt auf vielleicht 70-80%, dass ich das auch im Kfz-Bereich irgendwann erreiche. Das wäre so das, was ich mir malen und wünschen würde, weil das einfach auch eine Industrie und ein Industriezweig nach vorne treibt.
Mhm, absolut. Lukas, das, was du dir wünschst, wünschen wir uns natürlich auch. An der Stelle vielen Dank. Ich glaube, wir haben Sie jetzt super auf iRobot oder jegliche Science-Fiction-Fantasy-Filme verzichten können, wenn wir hier den Podcast anhören. Also hört sich alles total spannend an. Ich bin auch ganz gespannt, wann wir als Endverbraucher das dann auch mal wirklich im Straßenverkehr sehen und begutachten können. Wir sind auf jeden Fall immer dabei und werden euch auch ein bisschen begleiten und mal schauen, wie es weitergeht. Und einfach vielen Dank für den wahnsinnig tollen Inhalt.
Ja, super. Bedanke mich auch. Und der Name VIP V, warum mag ich den so gerne? Weil es eigentlich ja für Vehicle Integrated PV steht. Aber ich denke, es könnte auch Very Important Photovoltaik oder PV.
Cool.
Bedanke mich ebenfalls. Sehr nett.
Super, vielen Dank, Lukas. Das ist doch ein tolles Stichwort zum Ende. Ja, und ich habe mich auch wieder gefreut, dass ihr beim Podcast Energie aufs Ohr eingeschalten habt und wir euch begrüßen durften. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei der nächsten Folge, wieder mit natürlich super spannenden Themen. Für heute sage ich auf jeden Fall mal danke fürs Zuhören und Grüße und Baba.